Game Changer, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Game Changer, der Fußball-Podcast. Wunderschönen guten Morgen hier aus dem Studio. Wir sind heute zu zweit am Start. Vis-à-vis hockt der gute alte Till. Ciao, Till.
Guten Morgen, Wolle. Guten Morgen zusammen.
Und wie ihr es gehört habt, richtig, bin auch ich am Start. Wir zwei werden heute alles Wichtige um die Fußballschweiz besprechen. Zuerst wollen wir aber noch kurz einen kleinen Blick auf zwei andere Themen werfen, die uns diese Woche begleitet haben. Zum einen ist das unser lieber Kamerad im Podcast, der Robin, der letzte Woche am Montag seinen ersten Einsatz hatte in der Icon League. Und erfolgreich war ist mit seinem Team Two Stripes United. Ja, Till, wie hast du es verfolgt? Ich meine, es ist relativ viel Wirbel drum gemacht worden. Vor allem, weil da ja kurzfristig bekannt worden ist, dass der Toni Kroos im ersten Spiel zusammen mit seinem Bruder, dem Felix Kroos, wird spielen. Wie hast du es verfolgt?
Ja, ich muss sagen, entgegen meinen Ankündigungen, aber da habe ich den Terminplan auch nicht so im Griff gehabt, habe ich es nicht können live schauen, weil in Basel ist ja Fasnacht gewesen. Aber auf Social Media habe ich es natürlich dann nachträglich noch angeschaut. Und eben, ich habe das noch nie verfolgt, die Icon League. Außer eben, manchmal ist man vielleicht auf Insta über den Weg gelaufen. Und es ist schon, ich finde es schon cool. Aber auch so, ist noch nicht meine Welt, so, was da drum gemacht wird auf TikTok, Insta und alles. Das ist sehr viel Show auch, aber ich feiere so Sachen auch. Aber ich freue mich jetzt, dass ich umso mehr jetzt einen Grund habe, dort ab und zu auch live reinzuschauen.
Ja, unbedingt. Also ich glaube, das Format ist schon etwas Neues für Fußballfans, auch wenn es jetzt nicht die erste Saison ist, auch wenn das Ganze ja schon ein bisschen etablierter ist. Aber ja, wie du es richtig sagst, der Show-Aspekt spielt dort sicher auch eine Rolle. Ich glaube, das ist aber auch sehr interessant, weil das einmal ein bisschen eine andere Art und Weise, wie man den Fußball konsumieren kann, porträtiert. Und ich glaube, das ist sehr spannend. Und gerade der Robin, der jetzt hier als einer von zwei Schweizer, wenn es mir recht ist, kann dabei sein. Glaube ich, kann da mega viel Spannendes mitnehmen. Und ich bin dann auch gespannt, was er erzählt, wenn er das nächste Mal da ist. Für jetzt haben wir aber schnell geschaut, dass er noch schnell sich dazu äußern kann, wie er es erlebt hat. Und die Spruchnotiz, die möchte ich jetzt ganz kurz abspielen.
Also es war eine sehr tolle Erfahrung gewesen. Es ist natürlich auch nicht selbstverständlich, dass man so etwas erleben kann. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, dass schon auch sehr viel Aufmerksamkeit und Kameraaufmerksamkeit auch in der Kabine zum Beispiel präsent war. Was mir jetzt nicht so mega gefällt. Aber das gehört natürlich auch dazu, gerade bei so einem Event. Aber alles in allem, also wenn man die ganze Kamera so ausblenden und das Ganze drumherum, das sind super zwei Typen. Und was mich vor allem am meisten beeindruckt, weißt du, der Toni, egal wo er angeht, es stehen immer alle parat und er muss auch irgendwo durch immer ein bisschen der Toni Kroos sein, wie er halt als Fußballer oder Fußballlegende wahrgenommen wird. Aber wie auch sich der Bruder verhält, das hat mir schon sehr imponiert. Wie er sich verkauft, wie er mit dem Ganzen umgeht. Ich meine, er hat sich ja mittlerweile auch gewisse Sachen erarbeitet, siehe Podcast oder noch ganz andere Sachen, wo ich schon muss sagen, wie der das Ganze handelt, ist sehr beeindruckend. Und ja, wir haben dann das Spiel auch können, sag jetzt mal, souverän gewinnen gegen einen sehr starken Gegner, sehr viel Erfahrung auf dem Platz gestanden. Bundesliga-Erfahrung, ich kann ja ein paar Namen raushauen, die hier gespielt haben. Und darum ist das mal sicher ein guter Start gewesen, aber noch lange nicht alles, was möglich ist.
Und im Schweizer Duell steht es somit 1-0.
Ich finde es mega spannend, eben auch, ich glaube, der Robin, wenn man da raushört, muss das Ganze, muss da noch ein bisschen reinwachsen, oder, in das Ganze drumherum bei der Icon League. Vielleicht auch da noch schnell der Modus und wie die Teams zusammengestellt sind. Ich glaube, das muss man selber erleben, das können wir da schwer erklären. Aber schaut das wirklich rein bei der Icon League, jeden Montag. Und ja, ich kann mich in ihn reinversetzen, oder, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man so etwas erleben darf, neben so einer Fußballlegende spielen. Dass der Toni Kroos ein Profi ist, der gut mit dem Ganzen umgeht, das verwundert mich jetzt nicht. Und vielleicht noch die angesprochenen Bundesliga-Profis, oder? Also das sind Simon Terodde, Daniel Caligiuri, Sedi Brunner, wo er ja auch mit dem Schweizer Duell einen kleinen Seitenhieb mitgibt. das sind schon, ist cool, dass er das erlebt hat. Bin dann auch gespannt, wirklich noch, was er noch mehr zu erzählen hat in den nächsten Folgen hoffentlich.
Ja, absolut. Und jetzt heute geht es ja schon weiter mit dem zweiten Spieltag. Meines Wissens ist jetzt der Toni Kroos nicht am Start, aber ja, sicher auch interessant gesehen, ja, weil er ja auch mit seinem Bruder spielt, dem Felix Kroos, der vielleicht nicht ganz die grosse Karriere gehabt hat, aber auch Bundesligaspieler gewesen ist und ja, gerade auch in der Kombination mit beiden ja schon sehr speziell ist, oder? Wenn man die auch ein bisschen im Doppelpack kennt und der Toni wie so ein bisschen alles überstrahlt, aber sicher auch der Felix Kroos ganz eine spannende Personalie in diesem Konstrukt ist. Und ja, auch für euch an dieser Stelle der Hinweis, das Ganze kann man jede Woche auf Twitch live verfolgen, es ist gratis, also schaut doch gerne mal rein. Und ja, der Robin freut sich auf jeden Fall, auch wenn er ihn und sein Team Two Stripes United unterstützt.
Gut, aber mit dem hätte ich gesagt, lassen wir die eigene League für den Moment sein. Werden wir sicher auch weiterhin auch auf unseren Social Media Kanal ein bisschen darüber berichten oder spätestens dann in der Folge. Ich hätte gesagt, bevor wir in die Super League gehen, besprechen wir noch kurz ein Thema, das diese Woche noch in der Schweizer Fußballwelt ein bisschen, ja, sag ich, für Schlagzeilen gesorgt hat, aber auch zu Recht. Es ist das Nazi-Aufgebot von der Herren-Nazi. Jetzt kommt ja die erste Testspieltranche mit dem Testspiel am 21. März gegen Nordirland und am 25. März gegen Luxemburg.
Ein Sau-Testspiel, ey.
Ja, aber ich finde, das ist eigentlich noch geschickt geplant, wenn man das Aufgebot auch anschaut. Das ist jetzt vielleicht nicht die Hausnummer an Testbegegnungen sind. Und ich will da auch nochmal rausheben, dass es für mich, wenn ich jetzt das Aufgebot anschaue, nochmal enorm wichtig ist, dass die WM-Quali für die Schweiz nicht schon im März startet, dass man eben genau, wie wir es ja auch schon im Podcast gesagt haben, jetzt da wirklich nochmal experimentieren kann in diesem Aufgebot.
Ja, du sprichst es an. Also es sind diverse Namen dabei, die bis jetzt noch nie ein Aufgebot erhalten haben und von denen wird der ein oder der andere zum Einsatz kommen. Also namentlich ist das der Lucas Blondell von der Boca Juniors. Ich glaube, über ihn hat man immer wieder mal ein bisschen geschrieben gehabt. Rechter Außenverteidiger, der ja, argentinische Wurzeln hat, aber eben auch Schweizer. Und immer wieder mal so ein bisschen mit einem Aufgebot geliebäugelt worden ist. Dann der Alvin Sanchez, der ja eigentlich nur eine Frage von der Zeit gesehen ist, wo jetzt am Wochenende auch nochmal bestätigt hat, wieso es wichtig ist, dass er jetzt auch mal dabei ist. Der Isaac Schmid, ehemaliger St. Gallo, ursprünglich aus Lausanne, der, glaube ich, sogar mit dem Alvin Sanchez aufgewachsen ist. Und jetzt bei Leeds ist und der Stefan Gartenmann, den habe ich nicht kennt, ehrlich gesagt, von Ferencváros Budapest, wo erst seit dem Dienstag der Schweizer Pass hat, Innenverteidiger-Typ. Ja, das sind die vier Neulinge, wo wahrscheinlich der ein oder andere schon auch wird, ja, eine Chance bekommen. Bei den Gegnern ist für mich so ein bisschen die Frage, also Nordirland darf wahrscheinlich noch als ja, das veritablere Spiel, als veritablere Gegner angesehen werden. Luxemburg ist eher so ein bisschen ein Gegner, wo man sich auch ein bisschen gesund kann stossen, wenn man jetzt auf die Schweizer Nazi schaut in den letzten paar Monaten. Aber ja, Till, was erwartest du denn von der Nazi, wenn du sagst, bist du froh, dass sie dort sich noch ein bisschen ja, testen kann?
Ja, also einfach, weil ich glaube, jetzt mit einem Ernstkampf starten, dann wäre das Aufgebot so, denke ich, nicht zustande gekommen, weil da hätte man nicht können experimentieren. Und ich glaube, unter dem Wort steht ein bisschen das Aufgebot. Eben, du hast gesagt, Alvin Sanchez, über den müssen wir gar nicht reden, dass der das Aufgebot verdient hat. Isaac Schmid verwundert mich einfach ein bisschen, dass er bei Leeds United halt im Moment sehr wenig Einsatz hat. Ich glaube, die zwei grösseren Schlagziele sind die zwei 28-Jährigen, Lucas Blondell und Stefan Gartenmann, gerade beim zweiten, seit dem Dienstag den Schweizer Pass gehabt. Dort ein Zitat hast du auch noch gesehen, es ist ein Tipp von ihm selber gesehen, dass er könnte den Schweizer Pass bekommen, was für mich einfach nochmal ein bisschen das Ganze speziell macht, weil, ja, das habe ich jetzt so, glaube ich, auch noch nie gehört, dass ich da einen selber kann für die Schweizer Nazi empfehlen. Kenne ihn selber auch nicht, aber Innenverteidiger. Allgemein drei Neulinge sind Verteidiger. Position oder eine Kette, wo man ja schon auch viel hat müssen ausprobieren in den letzten Jahren. Und eben für mich ist es wichtig, dass wir jetzt hier gegen die zwei Gegner nochmal wirklich sondieren kann, dass man dann im Herbst, wenn es wirklich ernst geht, und vor allem auch in einem sehr kurzen Zeitraum ernst geht, weil ich glaube, in 72 Tagen ist die ganze WM-Quali gespielt. Also da muss man dann ready sein und ja, die Gegner hier oder her. Also klar dürfen wir jetzt da, würde es dann gerade noch kontraproduktiv werden, wenn wir jetzt gegen Luxemburg noch irgendetwas würde fangen oder so, aber hey, ich find's den Gegner angemessen, dass man da jetzt nochmal testet. Nimmt dem Ganzen ein bisschen Seriosität, wenn ich ehrlich bin. Auch sonst im Aufgebot fehlen ja viele bekannte Namen aus berechtigten Gründen natürlich.
Ja, zum Teil Verletzungen wie bei Akanji oder der werdende Vaterschaft der Zweite, glaube ich. Das ist gerade der Dritte vom Granit Xhaka, genau.
Genau, ja, und darum eben der Rest vom Aufgebot gibt es sicher auch ein, zwei Sachen zum Diskutieren, aber ich glaube, das können wir dann in der nächsten Folge machen.
Ja, absolut. Vielleicht noch ein Punkt, der ergänzend zu dem ist, was du gesagt hast. Jetzt gerade die Verteidigerpositionen bin ich sehr gespannt und würde mir natürlich hoffen, dass sich vielleicht der ein oder andere noch aufdrängt, wo ja, dann zu einer Alternative kann werden kann. Wirklich sehe ich persönlich tue ich es nicht. Also ich finde auch, dass man den Igalwedi jetzt draussen lassen hat, finde ich vom Zeitpunkt her ein bisschen unglücklich. Gladbach spielt eine ganz okay Saison und gerade auch der Elvedi, finde ich, hat sich wieder gefangen nach schwierigeren Monaten. Durchs Fehlen vom Akanji ist der Elvedi einer der erfahrensten, die wir am Start haben und da jetzt irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht auch abgesprochen gesehen, aber ja, habe jetzt das Gefühl gehabt, der Igalwedi ist jetzt nicht so auf der Kippe, dass man ihn nicht müsste dabei haben. Aber gut, es gibt eine Möglichkeit, was ich noch hoffe, und das ist für mich auch etwas, was ich nicht ganz außer Acht lasse, ist, dass man offensiv vor allem jetzt auch wieder mal Erfolgserlebnis kann haben. Dort erhoffe ich mir auch das eine vom oder andere vom Alvin Sanchez. Ja, mal einen neuen Input, weil auch die Offensive in den letzten paar Spielen von der Nazi immer wieder ein Thema gewesen sind. Und ja, diesbezüglich ist ja nicht allzu viel Neues rum im Kader. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass sich da der eine oder andere aufdrängen kann und dass Nazi sich dort da wieder ein bisschen Selbstvertrauen und ja, Rhythmus kann holen für die anstehende WM-Quali.
Mit dem ist, glaube ich, alles gesagt und wir sind gespannt, werden dann sicher in der nächsten Folge über das Spiel gegen Nordirland berichten und gehen jetzt aber in Super League von den Herren, wo am Samstag das erste Spiel war, ist nämlich St. Gallen daheim gegen Lausanne. Und Lausanne gewinnt wieder mal mit 2-0. Nach einem kleinen Formtief. Auch der Alvin Sanchez, du hast es angesprochen, vor der Nazi mit einem Topspiel. Auch er nach einem kleinen Formtief. Was nimmst du aus diesem Match mit?
Ja, also zwei Sachen. Zum einen Lausanne, wo verdient gewinnt in einem Spiel, wo mir vor allem St. Gallen extrem behäbig, pomadig, wie man so schön sagt, gedunkt hat. Wo Lausanne verdient gewinnt, wo Lausanne auch die deutlich cleverere Mannschaft ist, meines Erachtens. Das ist mir aufgefallen. Alvin Sanchez hast du jetzt auch gerade nochmal erwähnt, hat ein Top-Spiel gemacht. Also nicht nur das 2-0, das er schießt, sondern auch sonst unzählige Aktionen. Extrem giftig im 1 gegen 1 wieder gesehen. Hat Spass gemacht zum Zuschauen. Ist wirklich cool gewesen, wieder mal ein Top-Spiel von ihm zu sehen. Und zum anderen, aber das sage ich jetzt schon ein bisschen länger, ohne jetzt hier mit dem Hammer drauf zu hauen, aber St. Gallen ist für mich eine von diesen Mannschaften, die mit am unkonstantesten unterwegs sind in der Super League. Und ja, also hat für mich mehrere Gründe. Ich bin gespannt, ja, was du aus diesem Match mitnimmst.
Ja, vielleicht noch schnell eine zweite Personalie, die mir aufgefallen ist. Der Carlo Letizia ist wieder im Goal nach diesen Vertragsquerelen. Und er hat zwei Riesensaves. Der eine war zwar sowieso im Offside gewesen, glaube ich, aber mindestens zwei Riesensaves. Und das hat Lausanne spürbar die Rückendeckung gegeben.
Ja, Sicherheit auch irgendwie.
Sicherheit von hinten, genau. Hey, zu St. Gallen, ich meine, sie sind ja auch rein von statistisch sind sie eher für ihre Inkonstanz, wie du es erwähnst, bekannt. Also ich glaube, ich habe das nicht selber herausgefunden, aber noch einmal gelesen, dass sie, glaube ich, zum zweiten Mal erst, zweimal erst in der Saison zwei Siege in Folge hatten oder so. Und diesmal als heimstarkes Team, wo sie auch dafür bekannt sind, sogar daheim die Inkonstanz an den Tag gelegt, nach einer Offensivleistung gegen GC letzte Woche, wo Spass gemacht hat. Auch in Überzahl noch, fast 40 Minuten, eigentlich fast nicht viel Stand gebracht. Also fast schon, man muss fast schon sagen, für Lausanne eigentlich ein optimaler Aufbaugegner, um wieder in ihre gewohnte Form zurückzukommen. Also so hart, wie es tönt, weil ja, von St. Gallen ist leider wirklich ist nicht viel gekommen. Ja.
Nein, absolut. Das sind zwei Teams, die für mich relativ vergleichbar sind, rein von der Art und Weise, was für Spieler rum sind. Es hat auf beiden Seiten relativ wirbelige Offensivspieler. Und ja, das Duell, und ich glaube, es ist das letzte gesehen in dieser...
Vielleicht.
Jetzt, ja, vielleicht, aber mal vorerst. Das hat für mich Lausanne ganz klar gewonnen, weil sie den klareren Matchplan gehabt haben. Und ja, wie gesagt, also dazu kommt natürlich dann, dass der Thomas einen riesen Fehler macht beim 0-1, wo natürlich den ganze Matchplan von Anfang an schon ein bisschen über den Haufen wirft. Für mich sind es aber auch grundsätzlich Sachen, wo mir bei St. Gallen wirklich gar nicht gefallen. Also es ist ein Beispiel, das immer wieder genannt wird, ist der Jordi Quintilla, wo ich eigentlich als einen wertvollen Super League-Spieler empfinde, wo für mich auch beim 2-0 gegen der Alvin Sanchez, das ist einfach ein 0-2-Kampfverhalten dort. Klar macht es der Sanchez gut, aber das ist so die Galligkeit, die mir bei St. Gallen ein bisschen gefehlt hat. Jetzt machen wir uns erinnern an das 2-2 gegen den FCB. Da macht sie ehrlich gesagt auch nicht ein gutes Spiel. Da bringt sie den FCB zurück und das Stadion. Aber es ist auch dort nicht irgendwie die Griffigkeit vorhanden gewesen. Ich sage noch wie vor, Köbels auf dem Flügel ist für mich verschenkt, ist der beste Spieler offensiv. Nsame bin ich der Meinung, dass er vielleicht für das Team mag wichtig sein oder wertvoll mit seiner Erfahrung und so, ist alles gut und recht. Ich finde persönlich, im Spiel vom FC St. Gallen tut er gar nicht gut. Er ist viel unbeweglicher vorne, es fehlt der Speed. Die haben sich auch wirklich also ja, im Zweikampf abgearbeitet, da könnte es auch, aber vorne gegen Dussain, glaube und so, wenn es mir recht ist. Ja, also mir fehlt die Linie auch von Eneko Maaßen, wo ich auch schon lange sage, weiss jetzt nicht, wie die Richtung dort aussieht. Und ja, so hat das Spiel für mich allgemein für St. Gallen. Dort ist für mich keine klare Linie erkennbar gewesen bei einer Mannschaft, die sonst eigentlich ja vom Offensivpotenzial Ansatz hat. Christian Witzig, Einzelaktion dort, wo der Letizia saved. Ja, es hat mir zu wenig von roten Faden, ehrlich gesagt.
Ja, ich glaube, du hast das sehr, sehr gut erläutert. Ich glaube, für mich eben wird es spannend bleiben wie St. Gallen, wo eigentlich, wenn die vier Spieler rein von ihrem Potenzial...
Akolo haben wir noch vergessen.
Akolo, Witzi, Köppels, Nsame, wenn die vorne daheim kein Goal zustande bekommen gegen Lausanne, wo im Form tief ist, dann muss man sich schon Gedanken machen, ob das die richtige Aufstellung ist. Das ist definitiv so.
Ja, oder ob man einfach mal ja, vielleicht irgendetwas will anders machen. Also Nsame hat wieder nicht getroffen und ja, St. Gallen hat jetzt in den letzten paar Wochen nicht viel gute Spiele drunter gehabt. Und das ist noch nett formuliert. Von dem her, ja, hey, da geht es auch darum. Kommt man noch in die Championship Group rein, momentan hat man Punkte verloren. Von dem her, ich glaube schon, dass die den Bock jetzt mit Umstoß in der Nazi-Pause und so rein vom Trend her wird es schwierig.
Was in dieser Saison umso bitterer wäre, weil dann gegen unten wahrscheinlich eher die Saison nicht mehr viel Spannendes wird passieren.
Ja, das ist dann ein gute Ananas, ja. Sehr schön. Also von dem her, ja. Gehen wir doch ein Spiel weiter und zwar zum Überraschungssieger. Ein Partypuper kann man eigentlich sagen. Und zwar ist das Servette Genf, der im 125-Jährigen. 35-Jährigen.
Geile Liebling, haben
sie ja, gesagt. Sehr schöne Liebling, habe ich auch gesehen. Ja, verliert gegen Ildo und zwar mit 2-3. Überraschung, ja, aber fairerweise, Yverdon hat wahrscheinlich, fast das beste Spiel gemacht in der bisherigen Saison. Und ich glaube, das darf man so sagen, hat die Punkte nicht gestohlen, oder Till?
Ich glaube auch nicht, dass sie die Punkte gestohlen haben, aber ich habe ja weiters mal einfach gedacht, was ist das eigentlich für eine Saison, oder? Es hat Servette im 10. Superleague-Spiel von diesem Jahr keinen Punkt geholt, 5-mal in Folge, glaube ich, gewonnen. Und dann verlieren sie daheim gegen Yverdon mit 2-3. Ich habe mir wirklich nach dem Match kurz überlegt, hey, wenn wir das Tippspiel auf Instagram noch weitermachen.
Ja, weil, gut, ja.
Also ich glaube, es ist jedem bewusst und jeder, dass wirklich eigentlich unmöglich ist, da die Spiele zu predikten, weil es einfach immer irgendwie anders kommt, wie man denkt. Aber ja, wir haben beide auf Servette getippt, glaube auch aus nachvollziehbaren Gründen. Und dann kommt das Yverdon, wo die Party wirklich versaut im Stade de Genève. Mit einem Baracci, der neben Marquesano in Höchstform ist im Moment. Ja, also ultra wertvoll in diesem Abstiegskampf ist. Und einem Servette, wo ja, klar, sie haben oft Match gehabt, wo wir auch besprochen haben, dass sie sich auch selber bewusst gewesen sind, dass sie nicht die bessere Mannschaft gewesen sind und trotzdem gewonnen haben. Jetzt hat das halt mal nicht geklappt. Aber diesmal sind sie auch nicht die bessere Mannschaft gewesen.
Nein, und das ist genau das. Also ich glaube, wenn du so ein Spiel ablieferst, wie jetzt Servette in den letzten paar Wochen abgeliefert hat, wo man auch muss sagen, hey, am Ende vom Tag ist scheißegal, auf gut Deutsch gesagt, wie du die Punkte holst, wenn es 3 an der Zahl sind, dass das irgendwann kostet, das ist auf der Hand gelegen. Dass es gegen Yverdon ist, gegen nominell eins der schwächeren Teams, das ist natürlich ist nicht optimal. Wären sie nicht so weit vorne in der Tabelle, also nicht mit den Punkten, aber rein sind sie immer noch Erste. Für mich Charaktertest ganz klar nicht bestanden. Musst du die Bohnen daheim mit der Affische, mit dem Geburtstag und allem drum und dran, das musst du heimnehmen. Ich weiss nicht, bin wirklich, wirklich überrascht gewesen, wieso Servette das nicht anbekommt. Aber ja, also, keine Ahnung, also das werden wir bei den anderen Spielen dann auch noch sehen. Aber was mich ein bisschen verwundert beim einen oder anderen Team ist halt auch, dass man auf dem Matchplan von der gegnerischen Mannschaft, wo man mindestens schon zweimal dagegen gespielt hat, dass man dort nicht vorbereitet ist. Das ist mir bei ein paar Teams aufgefallen, bei ein paar auch positiv. Aber jetzt Servette ist da ein absolutes Negativbeispiel. Ich will nur noch schnell dazu sagen, Servette hat die Saison 4 Punkte abgegeben gegen Yverdon. Sie haben 0-0 gemacht jetzt Anfangsjahr und auswärts und verlieren jetzt daheim. Ja, das ist unfassbar, was da abgeht im Meisterschaftsrennen. Wer da wie die Punkte liegen lässt, das ist für mich unerklärlich.
Es ist eine Saison für Statistikliebhaber. Wirklich, du könntest, glaube ich, die Tabelle in hunderttausenden Konstellationen, wenn du das Spiel gegen die Teams streichst, wenn du auswärts streichst, wenn du das Spiel am Samstag zu oben streichst oder so. Also ich glaube, es wäre immer ein paar anders Erste. Und Yverdon ist jetzt aktuell das einzige Team neben IB, das die letzten beiden Spiele gewonnen hat. Also 2 von 12 Teams, die nur die letzten 2 Matches gewonnen haben. Also Inkonstanz ist schon immer noch ein Thema. Und also das drückt sich auch im Punkteschnitt aus, wo Servette hat als Tabellenerste. Also es ist absurd, ja.
Ja, aber gleichzeitig muss man auch da, zum vielleicht noch kurz den Blick auf Yverdon werfen, sagen, was mich positiv überrascht hat, und vielleicht hat das auch Servette überrascht, auch wenn ich da sage, da darf ich von Servette Antworten erwarten, Yverdon ist relativ forsch und für ihre Verhältnisse aggressiv auftreten. Und, offensiv auch relativ regelmäßig in Erscheinung treten. Grundsätzlich ist es bei Yverdon ja oft so, dass über ein ganzes Spiel nicht mehr als, sag jetzt, 5 Chancen rausschauen, wenn es überhaupt so viel sind. Und dort wiederum sind sie sehr aggressiv gewesen. Dann haben sie mit dem Marquesano für Abstiegskampfverhältnisse einen absoluten Königstransfer gemacht, wo fairerweise viel Penalty-Goal schießt, also viel, aber hat schon ein paar Penalty-Goal geschossen.
Aber halt, aber mega im Winkel.
Ja, mega. Also das ist wahnsinnig wertvoll für Yverdon, mega gut. Und Yverdon, wenn wir schon bei Konstanz sind, ja, in Verhältnissen zumindest, hat jetzt in den letzten paar Wochen immer wieder Big Points geholt im richtigen Moment, wenn die anderen patzt haben. Auch jetzt geht es, wenn man nachher noch dazu kommt, macht in Extremis ein 1-1, obwohl sie dort eigentlich müssen 3 Punkte holen und von all diesen unten innen budgetierten Teams, Lugano, wo der Winterthur gewinnt, wo aber absolut im Formtief hat, wo eine lange, also wie sagt man, Verlängerung gespielt hat am Donnerstag noch, hat mir jetzt eher am wenigsten erwartet, dass die gegen Servet da die Punkte holen, Ivo da. Also von dem her, hat man nicht so auf dem Schirm, aber momentan machen die das nicht so schlecht.
Absolut, sind jetzt auch näher dran am 9. platzierten Sion, 3 Punkte Rückstand, als am GC, am 11. platzierten. Dort haben sie 4 Punkte Vorsprung. Also die haben sich schon langsam ein Polster erarbeitet, absolut. Und ich glaube, mit dem können wir auch zum nächsten Spiel gehen. Und das ist ein Duell im Strichkampf um die Championship Group gesehen, wo der FC Zürich daheim gegen Luzern mit 3-1 gewinnt. Du hast da auch wieder die Spiel genau beobachtet, weil du hast da aufgeschrieben Luzerner Taktik. Und da bin ich jetzt gespannt, was du da. Du hast es vorne schon angekündigt mit Matchplan. Positiv wie auch negativ. Ich nehme an, dass es im Luzerner Fall eher negativ wird ausfallen.
Ja, was heisst negativ? Also, ich glaube, das muss man vielleicht mal ein bisschen aufrollen, weil da gibt es 2-3 Mannschaften, die das ganz ähnlich machen wie die Luzerner. Und dann gibt es der FC Zürich, der andere Weg geht. Und wieso Matchplan, also gut vorbereitet aus Sicht vom FC Zürich? Starten schlecht, also gewinnen am Schluss 3-1, starten aber denkbar schlecht.
Erster Sieg, das ist wieder eine Statistik anscheinend, ja. Erster Sieg nach Rückstand für Zürich.
Ja, fair. Eben starten denkbar schlecht mit dem Bock, was sie schiessen am Anfang, was zum 1-0 für den FC Luzern führt. Ab dem Punkt aber, wo ich erwartet habe, oh Scheiße, jetzt gibt es ein Skispiel, ist für mich das beste Spiel gewesen vom Wochenende, rein zum Zuschauen. Zürich aber wirklich top reagiert, also da muss man sich schnell vor Augen führen. Luzern als taktische Ausrichtung spielt schon sehr stark auf ein Konto aus, auf schnelle, dynamische Angriffe mit relativ wenig Ballstaffette bis vor dem Goal und überlässt sonst eher Spieldiktat dem Gegner. Das hat den Vorteil, dass wenn der Gegner spielerisch seine Aktionen möchte lösen, wie der FCZ das hat, dass jeder Fehler kann bestraft werden. Gleichzeitig, wenn aber das nicht aufgeht, wenn die gegnerische Mannschaft, in dem Fall der FC Zürich, das spielerisch kann lösen, ist es oft so, dass man wenig Goalchancen hat. Oder? Und das ist ja etwas, was wir beim FC Luzern immer wieder mal ein bisschen kritisiert haben in den letzten paar Wochen, dass offensiv dann einmal ein bisschen zu wenig geht, vor allem wenn sie müssen. Und das ist das Wochenende ganz klar zum Verhängnis geworden. Obwohl sie 1-0 führen, was super ist für ihre Strategie, weil man dann weiter und noch effizienter auf die Konter setzen. Aber in dem Fall, jetzt haben sie es zu wenig lang können halten. Der FC Zürich war extrem dynamisch gewesen, spielerisch allgemein schon seit Wochen sehr interessant und verdient dann auch gewonnen. Und ich jetzt als jemand, der gerne spielerische Mannschaften hat, die das spielerisch lösen. Hat mich gefreut, weil der FCZ hat sich das absolut verdient gestern.
Und was man da beim FCZ, wenn wir jetzt auf die FCZ-Seite gehen, muss positiv wieder mal rausheben, ist die Flexibilität oder die taktische, Flexibilität ist, glaube ich, das richtige Wort, wo Ricardo Moniz mit seinen Spielern einfach kann umsetzen. Absolut. Also diesmal eher in der Offensive. Wir haben es ja schon in der Defensive besprochen, dass dort auch Spieler eingesetzt werden auf Positionen, wo man vielleicht jetzt nur, wenn man auf Transfermarkt geht, denkt, hey, wieso spielt er da? Aber die Stärken halt doch passend sind für die Positionen. Diesmal eher im Sturm. Natürlich auch ein bisschen notgedrungen. Berea mit seiner schweren Verletzung. Da fehlt der klassische Neuner. Dann fährt dort zuerst der Schuljahr auf dem 9er, nachher ist der Steven Zuber, der zuerst auf dem 10 angefangen hat und dann aufs 9 geht.
Die zwei haben gut harmoniert, der Schuljahr schießt 1-1 und Steven Zuber ist eigentlich für mich der Man of the Match gesehen in dem Spiel.
Ohne Goalbeteiligung trotzdem, oder? Also, in meinem Fantasy nur 2 Punkte bekommen.
Hat keine Goalbeteiligung. Ein bisschen unglücklich, er hat eine Big Chance und auch sonst. Also,
zwei aberkannte Goal.
Ja, genau.
Aber absolut, oder? Und der Balle, wo eher wieder auch öfters offensiv anzutreffen war, oder? Und der
Marquelo. Hast du das Flügel reingekommen, jetzt am Wochenende, ja.
Genau, und der Marquelo, der sowieso im Moment eine starke Form hat. Und wenn du dort so unberechenbar kannst auftreten, also da kannst du dich ja fast nicht vorbereiten als Gegner, weil der Moniz da einfach ja, seine Visionen hat, die sicher fairerweise auch schon auch nicht aufgegangen sind, aber in dem Spiel jetzt sicher aufgegangen sind.
Ja, das ist ganz genau so. Also, um das noch kurz ein bisschen rauszuheben, also vorne ist viel Qualität vorhanden. Das sieht man ja jetzt auch schon eben seit ein paar Wochen. Wiederum, und da muss ich noch schnell ergänzen, hinten hat er ja auch ein bisschen etwas anderes gemacht, das mal. Er hat auf 4 nominelle Verteidiger gesetzt. Und bis mit Ausnahme vom 1-0, wo aber ein Fehler vom Schübermann, also vom Mittelfeldspieler, ist die Abwehr auch wirklich bombensattelfest gewesen. Neben Argentinien, wie heisst er jetzt?
Gomez.
Mariano Gomez, genau, hat den Nun gespielt, der auch sehr aggressiv war. Das ist sicher etwas, wo ich das Gefühl hatte, das war eine Ausrichtung, um eben hier auch in den Zweikampf nahe dran zu sein, damit quasi schnelle Angriffe von den Luzernern können unterbunden werden. Der Trainer vom FC Zürich, Ricardo Moniz, macht einen cleveren Wechsel in der Pause, nimmt den nun raus, weil der für ein ziemlich rotes Foul in der ersten Halbzeit gelb bekommt. Was nicht dumm ist, Hinspiel, erinnern wir uns, ist das Spiel mit irgendwie den 3 roten Karten. Ja. Nimmt er einen raus, um dort vorwegnehmen, dass sie in der Dümme nochmal eine rote Karte bekommt, bringt einen anderen rein. Und ja, so ist der Sieg vom FC Zürich ist eigentlich nie in Gefahr gewesen, weil ja, das Spiel ist super aufgegangen, offensiv. Also der FCZ hat noch Chancen gehabt für 2-3 Goal mehr. Aber ja, Luzern ist einfach auch zu wenig gekommen, wie gesagt. Ich glaube, wenn du die Ausrichtung hast, dann wird es irgendwann schwierig, weil du die ganze Zeit so unter Druck bist und ja, auch so musst du laufen, wie der FCZ Luzern Hedler laufen lassen.
Absolut. Und jetzt sind sie in der Tabelle wieder näher zusammengerückt. Also 6-Punkte-Spiel. Zürich jetzt wieder auf dem 6. Platz. Luzern 2 Punkte vor ihnen auf dem 4. Platz. Und ja, das wird eine sehr spannende Endphase, bevor es einen Cut gibt, definitiv.
Ja, mega. Und mir freut es für den FC Zürich, weil die haben schon viel auf den Deckel bekommen. Und gleichzeitig ja, ist es eine Mannschaft, die ich aber doch auch muss sagen, wo ich sehr gerne zuschaue.
Gut, und bevor wir, glaube ich, außer du hättest noch irgendetwas, aber bevor wir zum nächsten Spiel gehen, nämlich wir wechseln an Sonntag oder zu den Sonntagsmatch. Fangen dann nachher mit GC Sion an, gehen wir ganz kurz in eine Werbepause.
Unser heutiger Werbepartner ist die Personalvermittlung Das Team. Du bist auf der Suche nach einer temporären oder Festanstellung?
Dann ist Das Team für dich die richtige Adresse. Mit 27 Filialen in der ganzen Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein gehören sie zu den national führenden Stellenvermittlern.
Für mehr Informationen besuch doch gerne ihre Webseite unter www.team.jobs und find auch du schnell und einfach den passenden Job.
So, da sind wir wieder und zwar wieder im Letzi, wo GC gegen Sion 1-1 spielt, in einem Spiel, das ja, eher von der Spannung gelebt hat, würde ich mal sagen. GC einmal mehr wieder mit einem Unentschieden. Das mal für einmal, ja, die Mannschaft, die hinten raus noch ein Goal kann schiessen kann. Nichtsdestotrotz, ja, Till, werden sie nicht glücklich sein mit dem Unentschieden oder mit dem Punkt, wie er zustande gekommen ist.
Es gibt einfach kein GC-Spiel gefühlt ohne Goal ganz am Schluss. Wo ich bin,
ja, fair.
Da will auch schon ganz schnell vorwegnehmen. Also wenn du 1-0 vorne bist in der Nachspielzeit und dann so frei ein Gegenspieler im Strafraum zum Schuss kann kommen, finde ich schon sehr, sehr schlecht verteidigt. Also klar, er haut ihn dann gut rein, trifft ihn glaube ich auch recht glücklich, aber optimal. Aber das finde ich dann schon in der Situation, wo sich Sion befindet, ein bisschen ja, naiv oder fahrlässig gar, wenn du so verteidigst.
Fairerweise sind ein Mann weniger gesehen, ja.
Ja, schon, aber irgendwie dann haust du halt irgendwie trotzdem alles in der Strafraum rein. Es stehen genug Spieler um den Mucci herum, wo das könnte verteidigen. Und die Luft, die, die muss lange im Abstiegskampf. Aber,
ja, fair.
Ja, also ich meine, das ist Fakt, sage ich jetzt mal. Klar, über, über das ganze Spiel hinweg, ich glaube, es hat wie viel? 3, 4 Aluminium-Treffer gegeben. Ich glaube, alle von, nein, eine mit dem Cololli, aber 2 von GC, von Miran Kunda. Wird GC, ja, wie du sagst, hat, hat mehr, mehr fürs, fürs Spiel wahrscheinlich gemacht und hat trotz vielen Gesperrten, also von einem Hammel, Abraschi, Seko, De Carli, die nicht dabei gewesen sind, hat da immerhin noch einen Punkt mitgenommen.
Ja, das stimmt. Und du musst auch sagen, klar, Sion sieht bei diesem Gegengoal nicht gut aus, aber ich finde schon, das ist ein Aspekt, den man muss berücksichtigen. Wie gesagt, sie sind ein Mann weniger gewesen. Das ist schon oft so. Klar, es braucht vehement, aber die haben relativ lang, also sicher etwa eine halbe Stunde, haben sie mit einem Mann weniger gespielt und GC ist angelaufen die ganze Zeit. Und ja, ist dann natürlich unglücklich und sie sehen alle nicht gut aus, wenn, der, wenn das Gegengoal am ganzen Schluss kommt. Fairerweise hat es davor ja schon mit einem lang, lang, lang 1-1 stehen.
Absolut.
Und klar, das wirft jetzt kein gutes Licht auf Sion. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass das 1-1 ist absolut leistungsgerecht. Also für mich ist GC eher die bessere Mannschaft gewesen. Und ja, das Sion, das Goal, das 1-0 aus einem Standard, sage ich jetzt, also ein Freistoss-Goal, schießt, ist für mich auch nicht Zufall. Also GC muss wirklich schon lang, lang voran mindestens das 1-1 geschossen haben, vor allem der 86. Die Chance vom Lasme. Ein bisschen unlucky ist, das kann mal passieren, sind natürlich, weil sie hinten sind und die Punkte brauchen, sieht unglücklich aus, aber ich muss schon auch sagen, also Sion ist für mich genauso gut bedient mit dem 1-1 wie GC, weil es am Schluss war, aber Sion an sich hat eine sehr bescheidene Partie gezeigt, finde ich.
Wo natürlich aber auch geschwächt worden ist, mit der, aus meiner Sicht, wenn wir doch nochmal ganz schnell reingehen, erneut einfach bittere, bittere Wahrentscheidung für eine Lavanchy.
Wieso findest du sie bitter?
Ich finde sie bitter, weil wenn er direkt erkennt, dass es Freistoß gibt, dann würde er aus meiner Sicht nicht rot geben.
Oh, das glaube ich nicht. Das geht gar nicht anders.
Ich glaube,
er ist das letzte Mal. Also, es
geht gar nicht anders. Er ist irgendwie so komplett im Schilf letzte Mal und macht irgendwie die Hand raus oder so.
Da bin ich jetzt anderer Meinung. Weil, also, ja, rechts von ihm steht noch einer, aber der Lasme, ich glaube, spielt den Ball links durch und links steht niemand mehr.
Ja, ich habe mir so übergekommen, dass er halt wieder. Ich erinnere mich an die Situation zurück im Schweizer Cup, im gleichen Stadion gegen IB, vom vermeintlichen Foul vom Konzessor gegen Ugrinic. Er gibt zuerst Penalty.
Ja.
Und dann nimmt der VAR, also muss der VAR den Penalty anschauen.
Ja.
Und wenn er das anschaut, dann muss er irgendwie halt etwas anderes entscheiden. Ich meine, der GC-Trainer hat auch noch einen gesagt, man hätte lieber den Penalty gehabt wie die rote Karte. Das ist kein Wunschkonzert, klar. Aber ich sage, ja, du musst dir halt irgendwie, ich stelle mir dann vor, dass du wie den Penalty nicht geben kannst, aber dann trotzdem noch irgendetwas musst geben, sage ich.
Ja gut, aber geil hat er so oder so gegeben. Also,
ja,
auch möglich gewesen, aber ja, also ich finde ehrlich gesagt, ich finde es okay, ich bin jetzt gerade eher sogar der Meinung, dass das jetzt ein gutes Beispiel gewesen ist für einen Warn, weil es korrekterweise, es ist kein Penalty, es ist außerhalb, das habe ich auf den ersten Blick habe ich es auch nicht gesehen. Und ich finde, dort hat er geholfen und auch für mich die rote Karte ist okay, weil es meiner Meinung nach der letzte Mal ist. Fairer Punkt, dass du sagst, okay, wenn jetzt das direkt Freistoß gegeben hat, hat man es anders entschieden, aber also das war ja so oder so, mit oder ohne war, hat es eine harte Bestrafung gegeben, hat es den Penalty gegeben, das war ja für sie auch nicht großartig besser gewesen.
Nein, logisch nicht.
Also von dem her finde ich okay und gleichzeitig ja, also ich glaube nicht, dass GC die rote Karte mega geholfen hat, weil sie an sich nur noch mehr eingegelt hat. Aber ja, ich finde nach wie vor, das GC hat grundsätzlich spielerisch gute Ansätze. Bin mega gespannt, wie es wird sein, weil die so viele Leihspieler haben, wenn es dann wirklich in Crunch-Time geht. Aber in dieser Crunch-Time steckt auch Sion.
Und in dieser Crunch-Time können sie sich hoffentlich weiter auf einen Cololli verlassen, der wirklich brutal ins Goro-Lune ist. Auch wenn der Freistoß nicht ganz unhaltbar aussieht, ehrlich gesagt. Aber ja, Sion bleibt auch so ziemlich gesetzt in der Relegation Group, in dem Vierergespann zwischen Sion, Yverdon, GC und Vinti, wo eigentlich die vier Gesetzten sind, die acht vorne spielen um die sechs Plätze. Und ein Team, das wahrscheinlich auch um die vorderen sechs wird spielen, ist im nächsten Match dabei, nämlich Lugano, wo gegen Vinti 2-1 gewinnt und wahrscheinlich hier endlich mal vor der Nazi-Pause noch mal richtig können durchschnaufen können, weil die haben ich sage unerwartbares Form und nach dem letzten Donnerstag auch Moral tief gehabt. Am Donnerstag auch noch das ultra bittere Conference League Out, wo wir vielleicht auch noch kurz drauf eingehen. Drei Ligaspiele in Folge verloren, Göpp rausgeflogen. Und jetzt werden sie froh sein, haben sie da, ja, man kann es als glanzlosen Pflichtsieg bezeichnen, dass sie da geholt haben. Klar, man kann ihnen vorwerfen, dass sie am Schluss das Spiel nicht killen und dann vielleicht sogar noch ein bisschen müssen zittern. Aber ich glaube, nach so einer Phase oder in so einer Phase, wo sich Lugano befindet, da werden sie jetzt einfach froh, sie haben sich die drei Punkte geholt und können jetzt ein bisschen entspannter zumindest in die Nazi-Pause gehen.
Ja, ich glaube, sie werden durchschnaufen. Ja. Es war keine einfache, sind keine einfache Woche gewesen. Ich finde jetzt zu dem Spiel gegen Vinti gibt es nicht allzu viel zu sagen. Sie haben zittert, weil sie gerade auch in einer Verfassung sind, wo sie ein Spiel nicht ohne irgendwie die ganz grosse Klasse können abspielen, aber am Ende vom Tag sind sie qualitativ schon stärker gewesen als Vinti. Das hat man gesehen. Das Goal, das sie bekommen, ist absolutes Geschenk, also rein so wie Freitag ist, aber alles in allem auch mit einem Kutsias, der mir gut gefallen hat, der mir auch am Donnerstag schon sehr gut gefallen hat, mit dem unglaublich wichtigen Sieg für die Moral, jetzt kann man durchschnaufen, jetzt hat man Pause, Europa ist weg. Ja, also von dem her sicher wichtig gewesen für Lugano. Weiss nicht, hast du das Spiel gesehen am Donnerstag?
Ich habe eine gewisse Zeit habe ich mir angeschaut, ja, vor allem, als ich den Resultatverlauf gesehen habe, dann musste ich reinschauen. Ja. Ja, also es ist ultra bitter. Also ich meine, zum einen für Lugano jetzt, zum anderen auch für die Schweiz. Ja. Es ist jetzt offiziell, dass sie ab 26, 27 nur noch 4 statt 5 Teams europäisch werden haben. Und ja, der Spielverlauf ist natürlich unglaublich. Ich könnte jetzt, obwohl ich es 10-mal nochmal angeschaut habe, nicht mehr beschreiben, wer jetzt wie in Führung gegangen ist, wer ausgeglichen hat, wer dann wieder in Führung gegangen ist. Fakt ist, in der allerletzten Aktion von der regulären Spielzeit kriegt Haidari eine rote Karte, die wir schon ein paar Mal besprochen haben die Saison. Benny Traoré gegen St. Gallen, Lukas Görtler letzte Saison. Er spielt den Ball, sein Fuß macht die Bewegung weiter, trifft ihn oberhalb am Knie.
Bin ich nicht ganz einverstanden. Finde ich nicht die gleiche Situation.
Okay, ja. Dann, ich sehe es so, dass es ist einfach für mich ist eine sinnlose Regelauslegung. Weil er klärt den Ball klar. Und wo soll sein Fuß hingehen nachher?
Ja, fairer Punkt. Aber ich finde, es ist nicht ganz die gleiche Situation. Es sieht super ähnlich aus. Aber ich finde, der Haidari bei dieser Situation ist so tight, so kurz davor, nimmt zu viel Risiko. Er, meiner Meinung nach...
Soll er zurückziehen?
Nein, aber mit der Art und Weise, wie er fetzt...
Ich weiß, was du meinst. Er könnte ihn auch schwierig innerlich wegspielen.
Lukas Görtlo ist... Die Aktion ist vorbei... Und rein vom Sturz oder vom Ausfaden von der Bewegung verwünscht, beim Benny Traoré das Gleiche, verwünscht der Gegner. Das ist für mich nicht die gleiche Situation. Der Haidari ist so nah am Mann im 16, dass er das Risiko in Kauf nimmt. Muss es rot geben? Über die rote Karte kann man eher noch darüber diskutieren, finde ich, weil es halt quasi, ja... Er will nicht...
Die musst du dann halt auch geben.
Ja, die musst du dann geben, weil das ist die Regelausregung. Aber rein von den Dings, rein von der Spielsituation finde ich es nicht ganz genau das Gleiche, weil es ist einmal viel, viel closer und du musst es mal nochmal anschauen. So wie er durchzieht, nimmt er gar keine Rücksicht. Und du siehst das in der Art und Weise der Bewegung. Aber also ist ja egal. Also ich glaube, was einfach... krass gesehen, das ist ein saugeiles Spiel, jetzt zum Schauen.
Ja, ja.
Hure hin und her gegangen. Ich habe phasenweise gedacht, okay, Lugano nimmt das Ding maximal heim. Und ja, die rote Karte ist natürlich ein Game-Changer, aber auch sonst defensiv. Hey. Zelli hat das relativ simpel, günstig gemacht. Nicht schlecht, aber es war jetzt keine Übermannschaft gesehen. Und das hat mich ein bisschen überrascht, weil ja, Lugano, das, wo eigentlich als eine abzockte Mannschaft gilt, zu Recht auch, finde ich, hat sich dort relativ einfach den Schneid abkaufen lassen, wo man kurz einmal das Gefühl hatte, okay, das gibt eine Gala-Vorstellung.
Ja, Kopf, muss schnell den Hals. Ja,
das ist noch die Fasnacht.
Vielleicht, ja, vielleicht, ja. ja, also es ist am Schluss ist ultra bitter, eben bei der roten Karte einfach noch, ich fände es schade, wenn jetzt der Verteidiger, die auch vielleicht ein bisschen für ihre Härte bekannt sind, da würde ihre Spielweise ändern und rücksichtsvoller werden im Strafe. Und das ist ein Wort, das ich nicht gerne würde hören als Verteidiger, dass man da rücksichtsvoll muss umgehen muss. Ich sehe die Punkte, dass er wirklich reinfetzt. Aber ja, ich glaube, Fakt bleibt, es ist ja wirklich ein sehr, sehr bitteres Aus. Dann auch wieder mit Penalty schießen, wo sie auch, man denkt an das Schweizer Cup-Final von letztem Jahr, eine gewisse Geschichte haben. Und ja, eben wie gesagt, um nochmal aufs Spiel vom Wochenende zurückkommen. Ekutsias aus Stürmersicht eine geile Woche mit 4 Goal. Aber bis Limi, was das zweite Goal sehr schön vorbereitet. Ja. Ich glaube, das Stichwort ist durchschnaufen. Mal wieder sich auf die Schulter klopfen, trotzdem, dass man jetzt wieder mal 3 Punkte geholt hat und dann nach der Nazi-Pause wieder hoffentlich mit erhobenem Haupt zurückgehen in den Meisterkampf, was ja obviously immer noch voll drin sind.
Absolut, das ist, glaube ich, genau das, was Wichtigste ist. Sie sind noch im Meisterschaftskampf dabei. Und der Kutsias hat im Interview dann noch gesagt, ey, wir haben noch 10 Spiele, wenn wir die alle gewinnen, sind wir Meister. Und ob jetzt das so wird eintreffen oder nicht, aber ja, sie sind im Meisterschaftsrennen dabei. Und das ist die Hauptsache. Vinti, dort, ja, gewisse sagen vielleicht, die Lichter gehen langsam aus. Auch der Uli Vater hat fairerweise gesagt, hey, es sind noch 10 Spiele, also 30 Punkte verteilen, wo noch kategorisch ja recht hat.
Wenn sie alle gewinnen, steigen sie nicht
an. Ja, das wäre auch richtig. Also von dem her, ja, also ich glaube nicht, dass man zwingend immer muss Punkte holen bei einem Lugano oder bei einem sonstigen ja, Verein, der vorne an der Tabellenspitze ist. Aber ja, die Big Games, die sie sonst noch werden haben, gegen die Tabellennachbarn, da verdreht es nicht mehr viel, weil sonst ist dann wirklich bald zappenduster. Ja, also dementsprechend gehen wir doch zum letzten Spiel von der Super League, und zwar zum FCB, wo daheim gegen die Berner Young Boys verlieren. Vielleicht dort ja, anknüpfend zu dem, was ich gesagt habe beim Spiel von Zürich gegen Luzern. Ähnliches Setup, finde ich, mit einem Team, das hat wollen spielen, und mit einem Team, das eher auf Konter gesetzt hat und ja, auch sehr früh für das belohnt worden ist.
Ja, also eben, ich sage jetzt mal, es fällt mir ein bisschen schwer, ein Fazit zu finden von dem Spiel, das allem gerecht wird, aber ich würde jetzt wirklich sagen, im Wissen, dass es beim FCB und bei IB sicher auch Sachen zu kritisieren gibt, würde ich da eben auch wieder den guten Matchplan, das Wort haben wir jetzt ein paar Mal gesagt, in der Erfolg von IB rausheben. Und
IB hat einen guten Matchplan gehabt, ist so.
Da ist zumindest über weite Strecke jetzt nicht unbedingt das gewesen, wo typisch IB ist. Also, sprich, ohne viel Ballbesitz, sondern hinten eher kompakt und dann auf Konter spielend. Und dann wird's mit diesen Spielern einfach immer gefährlich, was man hat. Und man hat vermutlich über das Spiel gleich die bessere Chance gehabt wie der FCB. Und dass sie den Matchplan, den ergebnisorientierten Matchplan, wo man sich nicht so gewöhnt ist, in Bern können spielen, für das hilft natürlich, das frühe 1-0. Und was ich eben als weitere Qualität dort noch sehe von IB, ist, dass sie im Gegensatz vielleicht zum FCB in diesem Spiel noch um 1-1 gerade wieder haben können den Schalter umlegen, wieder zurück in ihr normales IB-Spiel zurückgekommen sind, wo dann auch gerade prompt belohnt wurde.
Hey, absolut. Das ist etwas, was mich extrem verwundert hat, weil der FCB hat sehr viel investiert, um das 1-1 zu schiessen, was zu dem Zeitpunkt für mich auch leistungsgerecht gesehen ist. Ich habe mich aber schon auch ein bisschen gewundert. Auch dort wieder habe ich gefunden, also habe ich ein paar Aspekte im Matchplan vom FCB vermisst. Fällt für mich schon ab mit einem frühen Goal. IB hat in den letzten Wochen immer wieder mal ganz, ganz früh das erste Goal geschossen. Und aus meiner Sicht, auch mit dem Matchplan, den IB gehabt hat, den IB auch jetzt in den letzten Wochen immer schon ein bisschen gehabt hat, jetzt mit Ausnahme von Heimspiel gegen ja, tendenziell schwächere Teams. War jetzt für mich, aus meiner Perspektive, war wichtig gewesen, ich habe es da noch aufgeschrieben in den Notizen, guten Morgen Fabio, war wichtig gewesen, dass du die ersten 15 Minuten mal ins Spiel kommst, ohne gerade irgendwie mit der Hypothek müssen weiter zu shooten. Und das hat mich extrem überrascht beim FCB. Ich bin natürlich volle Pulle aufgegangen. Der FCB hat dann fairerweise schon auch Chancen, wenn ich muss sagen. Kevin Carlos zum Beispiel, der Schahuni, der muss rein in so einem Spiel. Und er hat sonst noch zwei, drei andere Chancen. Aber vor allem das Umswitchen dann nach dem 1-1, gerade straight away, ist das gesehen, wo der Knackpunkt war, weil man hat dann irgendwann gesehen, dass der FCB zwar aufs 1-1 noch hat reagieren, aber aufs zweite Goal, da ist die Luft ausgesehen.
Das hast du auch gerade gesehen. Also der FCB hat ja eben, wie wir gesagt haben, eigentlich das Spieldiktat gehabt. Oder das Spieldiktat ist überlassen worden, auch für IB über weite Strecken. Und nach dem 1-1 hat man dann einfach aufgehört zu shooten gefühlt. Also die ganze Euphorie und Stimmung ist dann einfach auch ein bisschen weg gewesen. Vielleicht zum 1-0 würde ich es ein bisschen umformulieren. Ich würde nicht sagen, guten Morgen Fabio, ich würde sagen, guten Morgen Verteidigung. Weil also es fährt schon recht viel früher vor dem Abschluss an, also mit dem langen Ball, wo zwei Spieler vom FCB angehen. Aber jetzt ohne ins Detail zu gehen, der FCB hat hinten raus sehr viele Fehler gehabt. Der FCB hat sich in der Offensive schwer gegen die massierte IB-Verteidigung wirklich die endgültige Chance zu kreieren. Es war immer irgendein Fuss dazwischen gewesen. Und das ist für mich auch ein bisschen sinnbildlich gewesen. Eben ohne jetzt alles zu kritisieren vom FCB oder zu loben bei IB. Es gibt sicher bei beiden Teams auch das Gegenteil noch. Aber ich habe das Gefühl, es ist auch vieles über die Mentalität und den Einsatz gegangen. Und IB ist körperlich, sage ich, überlegen gewesen, oder? Sie haben die zweite Ball gehabt, sie sind ihnen auf den Füßen rumgestanden, sie haben einen Weg gemacht, einen Shaqiri, einen Carlos. Und vielleicht haben sie auch die bessere Körperspruch gehabt. Also sie sind fightend und pushend gegenüber und der FCB ist teilweise eher so ein bisschen händeverwerfend gewesen. Es hat auch einzelne Beispiele gegeben von einem Shaqiri, von einem Hit. Und ja, IB hat das gut gemacht. Eben, es könnte am Schluss, wenn die Euphorie nach dem 1-1, so spürbar gewesen ist, auf die andere Seite umkippt, dann könnte der FCB das Spiel auch ohne Probleme gewinnen. Aber jetzt mit diesem Resultat muss ich sagen, der Matchplan von IB ist einfach aufgegangen.
Ja, und auch dort, also ich finde, der FCB hat durchaus schon auch körperlich dagegen gehalten. Also es war ein ruppiges Spiel, habe ich gefunden. Aber also Mentalität ist ja schon auch bei IB auch immer wieder mal ein Thema gewesen, das muss man schon auch sagen. Und dass in diesem Spiel grundsätzlich Mentalitätsfrage eigentlich eher nicht so das Thema ist, das ist auch gegeben. Nichtsdestotrotz, eben, IB hat da eine klare Vorstellung davon gehabt, wie man will shooten. Und der FCB hat das Leben eben mit dem frühen Gegengol schon nicht einfach gemacht. Vielleicht noch schnell ein, zwei kleine Vergleiche, die mir auch noch so ein bisschen aufgefallen sind. Der FCB spielt jetzt in letzter Zeit immer wieder gerne mit dem Finn van Bremen, wo ich muss ehrlich sagen, und bitte, das ist schon nach wie vor etwas, der gefällt mir jetzt nicht, überzeugt mich nicht 100%. Ich weiss nicht, ob der Celestini ihn laufen lässt, auch weil er sich mit dem linken Fuß, Linksfuß und der Rechtsfuß in der Innenverteidigung erhofft, zum Rausspielen. Aber also das Rausspiel war sehr schwierig gewesen. Ich habe auch gefunden, dass das Mittelfeld-Duell ist ganz klar an IB gegangen. Also nicht nur körperlich, physisch, sondern auch spielerisch. Man hat den Ravelasson, der gefällt mir sehr gut. Der ist giftig in den Zweikampf, aber auch am Ball sehr physisch präsent. Und auch dort hat mich der FCB nicht ganz überzeugt und vorne ist weitergegangen. Also die Stürmer sind eigentlich beidseitig abgemeldet gewesen, aber beim FCB, wo eine Shaqiri hat, wo die letzten Pass kann stehen, ist der Stürmer schon auch nochmal eine relevante Komponente, wo Kevin Carlos, wo wirklich abgemeldet gewesen ist in diesem Spiel.
Mehrheitlich, ja. Also,
ja, es gibt ja eine Chance, aber es ist...
Sonst Ball gut gehabt, aber eben, der Benito ist immer hinten dran geklebt, immer auf den Füßen gestanden. Also,
ja, aber auch also, bei dieser Chance, der nimmt er schlecht an. Das ist etwas, was mir schon ein paar Mal aufgefallen. Seine Kontakte in letzter Zeit sind nicht immer optimal. Und Ball, ich kann erheben, ist einfach auch ein riesen Tiger. aber es springt ein bisschen zu wenig raus. Also für mich offensiv der, den man, finde ich, kann herausheben kann, ist der Beni Traoré, der leider vor dem Goal aus Sicht von der Basler nicht so effizient ist, aber für mich für am meisten Torgefahr gesorgt hat. Und dann natürlich noch der Otele, der reingekommen ist, der das Goal schießt. Aber verdienter Sieg. Ich finde, IB hat das clever gemacht als der FCB. Und ich glaube aber auch, es war ein 50-50-Spiel gewesen. Mit einem anderen Matchplan hätte es auch können anders aussehen können. Aber ja.
Ich sag auch, also ich tue mir ein bisschen schwer damit zu sagen, es ist ein verdienter Sieg. Ich sage einfach, der Matchplan von IB ist sicher besser aufgegangen. Weil was klar ist, beide Teams haben das Spiel wollen gewinnen. Und das hat es für das Publikum auch sehr geil gemacht zum Anschauen. Sehr kämpferisch, sehr emotionales Spiel, sehr unterhaltsames Spiel. Auch der Schiedsrichter hat eher viel laufen lassen. Hat sie Teil dazu beigetragen. Ja, aus IB-Fansicht fragt man sich, du hast es vorhin angesprochen mit der Mentalität, wieso auswärts nicht immer so? Wieso nur auswärts in Basel, wo es eh nie eine extra Motivation braucht?
Ich kann dir die Antwort geben.
Da zitiere ich übrigens Christian Fasnacht, eben, was eh nie extra Motivation braucht, wenn es sowieso heiß ist, egal in was für einer Situation man sich befindet, egal was geschrieben wird mit Auswärtsschwäche. Ja, und der FCB ist schlussendlich, eben, man kann sich vorwerfen mit den Fehlern hinten, man kann sich vorwerfen, dass man keine Lösung gefunden hat, aber man hat das Spiel auch können gewinnen. Man hat auch die Chancen gehabt dazu.
Ja, ist so, obwohl man auch muss sagen, IB hat die grösseren Chancen und sagen wir, mit mehr Schwung kann das auch 3-4-1 sein. Weil die Chancen sind deutlich und klarer gewesen.
Ja, aber gleich, wenn Marvin Keller nicht im Goal steht, sage ich, dann könnte es dann auch ein 4-3 sein. Aber anderes Thema. Macht schon ein paar gute Saves.
Ja, aber ich muss jetzt ehrlich sagen, also der FCB hat schon deutlich mehr Glück benötigt in der Art und Weise, wie die Goalchance von IB jeweils nicht zum Goal geführt hat. Aber gut, also nur noch schnell wegen IB, wieso sie nicht jedes Auswärtsspiel so können gestalten, das ist ein ganz einfacher Grund, nicht jede Mannschaft will gegen IB mit Fußball spielen.
Ja.
Aber gut, ich glaube, wir gehen doch einen Schritt weiter, weil die Zeit ist schon relativ stark vorgeschritten, und zwar in der AXA Women's Super League. Dort als reine Information, nur schnell unter der Woche ist Göpp gewesen. Dort hat der FCB auswärts gegen Zervet-Frauen können im Elfmeterschießen gewinnen und steht somit im Göpp-Finale, wo sie im Klassiker, in einem schönen Spiel, das bald schon ist, nämlich am 29. März im Letzi, gegen der FCZ wird treffen, der 2-0 gegen Iverdon gewonnen hat.
Genau, das leider sind uns da wieder keine Highlights oder irgendwelche Livestreams zur Verfügung gestellt worden, aber auf das Göpp-Final freuen wir uns sicher, es wird eine schöne Affische. In der Super League ist auch gespielt worden, also in der AXA Women's Super League, und dort hat IB ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt, daheim im Wankdorf mit einem 4-1-Sieg gegen FCZ. Geht mit sehr viel Selbstvertrauen in die Playoffs, dann auch wieder mit der Imke Wübenhorst an der Seitenlinie. Und ja, da gibt es zwei Personalien, Courtney Strode, wo einen super Topf macht, auch sonst ein starkes Spiel macht, und die zweite Personalie, Iman Böne, wo verletzt ausgewechselt wird.
Falls ein Goal schießt.
Ja, dann verletzt ausgewechselt wird. Und es wäre natürlich sehr bitter, wenn sie neben dem Naomi Lüe, auch wenn die Offensive sehr breit ist, jetzt auf die Playoffs nicht ready wäre.
Ja, absolut. Also ich bin gespannt, was dort rauskommt und hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Sie ist da mit dem Fuß umgeknickt, bei einem Block von einem Schuss. Ja, aber nichtsdestotrotz, also IB sehr souverän. Der FCZ, wo der vielleicht auch ein bisschen Tribut muss zollen, wo ich aber auch sage, ist jetzt doch die zweite Niederlage mit 4 Gegentreffer innerhalb von kurzer Zeit, auch wenn es ein anderes Serve war, wo man verdient fängt. Also IB ist von A bis Z und von Anfang bis Schluss die bessere Mannschaft gewesen, wo Iman Böne ausgewechselt worden ist, schiesse ich noch ein Goal. Wie du sagst, mit einer überragenden Courtney Strode, wo 2 Goal und ein Assist und einen halben beiträgt. Hey, IB ist eigentlich für die Playoffs gewappnet.
Hat sich jetzt auch Platz 3 gesichert.
Ja.
Und könnte.
Ist safe jetzt auch. Also.
Und wenn FCB Servette unentschieden spielt im letzten Spiel und sie ihr Spiel gewinnen, gehen sie als Erste in die Playoffs.
Ja, von dem her sicher eine gelungene Rückrunde. Ist ja nicht eine ganz offizielle Rückrunde, aber zumindest bis jetzt, was IB angeht. Und der FCZ legt ein bisschen seine Wunde. Ich glaube aber, dass die dann auf Playoffs werden bereit sein. Das nächste Spiel, das wir besprechen wollen, ist Aarau gegen Luzern. Ein deutlicher 4-1-Sieg vom FC Aarau gegen Luzern. Wo einmal mehr bestätigt, was mittlerweile keine Überraschung mehr ist, nämlich dass Aarau zu den Mannschaften gehört, die nicht einfach zu schlagen ist, vor allem nicht daheim. Und Luzern hat das bitterbös zu spüren bekommen.
Ja, also sie kriegen das 1-1, das Slapstick und dann aber in der
nächsten... Wow, shit, ey. Also das ist ja wirklich, also das ist die Definition von einem Slapstick, ja. Hey.
Aber dann in den nächsten 3 Minuten machen sie 3 Goal, gewinnen 4-1, beweisen, dass sie in den Playoffs definitiv unangenehm machen. Zu bespielen werden sie. Das macht direkt Beginnung sehr, weil die FCB dann auch noch umso spannender. Luzern hat trotzdem bis 4, sie sind definitiv in den Playoffs.
Ja,
haben sie vorhin wahrscheinlich auch schon gewusst, aber ja.
Fairer Punkt, aber das ist der Ball nehme ich gerade auf, weil das hat den Grund, weil ja, sie nicht mehr aufgeholt werden können. Thun hat jetzt im Spiel gegen Rappi im Direktduell, in Anführungszeichen Verfolgerduell, was aber keins mehr gesehen ist, weil sie schon qualifiziert sind, können einen 1-0-Sieg feiern gegen Rappi. Das Spiel hat übrigens in der Stockhorn Arena stattgefunden, wie auch das Spiel IB Zürich im Wankdorf hat stattgefunden. Und es ist der erste Saisonsieg vom FC Thun. Da wird man sich trotz einer schwierigen Saison freuen und das kann Auftrieb geben im den Playoffs, oder Play-Out-Spiel sozusagen, wo sie dann werden bestreiten. Thun und Rappi, das ist schon fix, können nicht mehr in die Playoffs kommen. Gegen den ersten und zweitplatzierten von der Nazi B. Das ist mit Sicherheit Yverdon. Und zum anderen ist noch nicht ganz klar, ob das Schlieren oder Garusch ist. Dort werden auch noch, glaube ich, 2 Runden gespielt. Und Schlieren und Garusch haben gleich viele Punkte, glaube ich, 32.
Gut, dort sind wir gespannt, wer dort in der Nazi A und der Nazi B wird bleiben. Im nächsten Spiel verliert Servette daheim gegen GC mit 3-2. Da muss ich sagen, ich konnte den Match nicht schauen. Und da wir am Montagmorgen jetzt aufnehmen, sind da auch noch keine Highlights zur Verfügung gestanden. Darum habe ich hier auf Matchbericht verloren und müssen sehen oder müssen lesen, dass GC, wo einen Aufwärtstrend hat in dem 2025, für mich auch nicht ganz überraschend, aber mehr wegen Servette, weil die halt ein hartes Spiel hatten unter der Woche. Mit Verlängerung, mit Penaltyschiessen im Cup. Dass das ein unterhaltsames Spiel war, zumindest in der ersten Hälfte.
Richtig, richtig.
Und
ja.
Alle Goal, glaube ich, auch fallen in der ersten
Hälfte. Genau, ja, sind alle Goal in der ersten Halbzeit gefallen. Und ja, Till, das muss man, oder darf man dir auch noch zugutehalten. Du hast im Tippspiel das auch so tippt, also nicht genau 2-3, ich glaube 1-2 hast du tippt. Ja. Und hast damit ein goldiges Händchen bewiesen. Servette, der jetzt doch auch immer wieder mal ein bisschen Federn gelassen hat, in der Meisterschaft in der letzten Zeit, auch gegen Teams, wo man grundsätzlich auch könnte davon ausgehen, dass sie die schlagen. Aber, wie du es richtig sagst, GC absolut mit einem Aufwärtstrend im 2025 und unter dem neuen Trainer schon auch dabei war, durchaus erfolgreich.
Definitiv. Und auch da sind wir sehr gespannt auf die Playoffs, weil die beiden Teams, eben jetzt sieht man es, die können sich schlagen, so wie viele in dieser Liga. Unter anderem auch die nächsten beiden Teams, nämlich St. Gallen und der FCB. Da habe ich übrigens einen Volltreffer gehabt.
Echt jetzt? Ja. Ah, stimmt, das ist ein Einsatz. Mist.
Ja, ich glaube, auf Tippspiel will ich gar nicht darüber reden. Die Leistungen sind ja, eigentlich eher miserabel.
Das müssen wir wieder nachliefern. Ja, das haben wir jetzt wirklich ein paar Wochen gesagt. Aber herzliche Gratulation auch zu diesem Volltreffer. Es ist sicher... auch hier, die Highlights sind glaube ich noch nicht draussen, aber es war zu erwarten gewesen, dass es eher eine Defensivschlacht wird. St. Gallen schießt das Goal, also ist 1-0 in Führung und kann aber das leider nicht ganz über die Zeit aus ihrer Sicht so gesehen. Redet der FCB Zeit, also der FCB redet einen Punkt über die Zeit ist mittlerweile oder doch immer noch Erster wegen dem.
Verpasst aber die Chance schon fix auf ersten Platz oder zweiten Platz sein. Und das könnte natürlich schon noch wichtig werden, weil wenn jetzt sie gegen Servet verlieren und IB auch gewinnt, dann sind sie plötzlich Dritte und der, man weiss, dann spielt man nicht gegen Aarau oder gegen Luzern, sondern dann spielt man gegen GC, St. Gallen, Zürich. Ja, also schon, auch wenn es keine Pflichtsieg ist jetzt, auswärts in St. Gallen, das ist schon klar, aber es ist eine verpasste Chance.
Da hast du recht und ja, das kann vielleicht irgendwann mal noch eine Rolle spielen in den Playoffs, wenn man dann früher noch auf ja, eine hartere Brocke trifft. Auf der anderen Seite muss der Anspruch von jedem Team sein, klar, wenn man es sich einfach machen kann, ist natürlich super cool, aber auf der anderen Seite, wenn man will ja, den Pott holen am Schluss, dann wird man gegen jeden Brocken irgendwann müssen spielen oder gegen die meisten irgendwann müssen spielen. Und ja, dementsprechend bin ich gespannt. Ich meine, man hat gezeigt im Göpp, dass man Serve kann schlagen. Von dem her, ja, bin ich gespannt. Auch im Göpp-Finale jetzt der FCZ auswärts. Also auswärts ist ja Göpp-Finale, aber spielen im Letzi, also in Zürich. Ja, wie die Spiele werden. Ich bin jetzt gespannt auf die letzte Runde. Es ist jetzt auch extrem schnell gegangen. Man merkt, es ist alles ein bisschen vorverschoben wegen der Frauen-EM. Und ja, vielleicht an dieser Stelle noch einen kleinen informativen Hinweis drauf wegen einer Nazi-Spielerin, nämlich der Sidney Scherdenleib-Till. Ich weiß nicht, ob du das Spiel gesehen hast, aber sie hat gestartet für Barca in Tenerife. Hat ein sehr gutes Spiel gemacht, hat zwei Assists können geben, obwohl man jetzt auch muss sagen, es sind eher zwei Pässe, einfach wo sie weiterleitet. Also es ist nicht so ein klassischer Assist, obwohl der erste ist noch.
Hast du den Match geschaut?
Ich habe die Highlights gesehen, ja.
Du hast wirklich ein Fußballwochenende gehabt, he?
Ja, ja.
Stark.
Nein, ich bin tief drin gesehen. Also ich habe wirklich etwa 20 Fußballspiele geschaut in den letzten fünf Tagen. Aber nein, von dem her, das ist mega cool. Sidney Scherdenleib macht ja, eine wirklich geile Entwicklung gerade aktuell und das freut uns Nazi-Fans natürlich auch.
Ja, definitiv. Und mit der Erfolgsmeldung würde mir auch noch gerne sagen, dass wir in der nächsten Folge, es kommt ja jetzt die Nazi-Pause, es gibt sicher, wobei das sagen wir jedes Mal, dann gibt es trotzdem eine Stunde 15 Folge, aber es gibt zumindest wahrscheinlich wieder ein bisschen eine entspanntere Folge und da werden wir dann unbedingt auch in der nächsten Folge mal wieder über die internationalen Spieler, Schweizer Spielerinnen reden. Es gibt ja da doch gewisse Schlagzeilen, wo man da immer wieder liest. Ich meine, jetzt gerade gestern ist der Fabian Schär hat mit Newcastle die erste Trophäe seit 60 Jahren gewonnen, was der fußballverrückte Stadt enorm viel bedeutet. Der Granit Xhaka hat wieder Last-Minute-Win in der Bundesliga.
Crazy, den Match habe ich auch gesehen übrigens. Also.
Okay, Eden Ndoye brilliert in Bologna. Also es gibt wirklich einiges zu berichten und das werden wir wirklich auch unbedingt mal wieder nachholen in der nächsten Folge. Dann.
Ja, unbedingt. Und wie gesagt, also es ist am kommenden Wochenende die letzte Meisterschaftsrunde von der regulären Spielzeit bei den Frauen und da werden wir sich auch noch ein kleines Fazit ziehen. Der Rest hat der Till schon gesagt. Ich würde sagen, wir machen den Deckel drauf und ja, entlöhne euch in die Woche. Till, ich möchte mich herzlich bedanken bei dir für deine Partizipation. Schön gesehen mit dir.
Weißt du gleichfalls, das ist mal ein guter Start in die Woche.
Ja, das ist so. Früher ist es gesehen, hat aber nicht weniger Spass gemacht wegen dem. Und ja, euch wünschen wir wie immer eine ganz gute Woche. Habt euch Sorge und bleibt frisch. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Ciao zusammen.
Ciao, ciao.
Game Changer, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Für eine Kontaktaufnahme oder eine Sponsoring-Anfrage kontaktiert uns doch gern via info@crit, geschrieben crid.online.